Sem Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Osttirol-Podcast. Sem Woll, ich bin Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten. Und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier Hassler, der Kolumnist des Osttiroler Boten.
Servus Michael.
Grüß dich, Dieter. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum und zwar ist das jetzt die 10. Episode unseres Podcasts. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, wir sollten einen Podcast machen. Wir können miteinander gut streiten und eigentlich uns dann wieder vertragen und generell gut miteinander reden. Und ich weiß, dass ich im ersten Moment nicht so überzeugt war, weil Podcast ist, glaube ich, schon ein heikles Thema.
Ja klar, wir sind ja beide Schreiber aus der schreibenden Zunft. Nicht, dass wir nicht sprechen können, aber es ist ja nicht unsere Profession. Und es ist natürlich ein Neuland und es kommt ja noch dazu, jetzt macht jeder Podcast und jetzt machen wir alles, was jeder schon macht. Aber ich glaube, wir haben eine Lücke gefunden. Wir reden über Osttiroler Themen in Lokalkolorit, in Osttiroler Dialekt und versuchen Osttiroler Themen, was ein bisschen tiefer gehen, was man in der Zeitung gar nicht so lange behandeln kann, einfach nochmal tiefer zu behandeln. Und ich glaube, wir kommen gar nicht so schlecht an, wie sie die Zahlen beweisen.
Naja, also wo wir die ersten Episoden veröffentlicht haben, nachher habe ich auch schon Rückmeldung gehört, schauen, wie lange das gut geht. Ich glaube, ein paar haben uns nicht viel Zeit gegeben. Jetzt ist eigentlich fast ein halbes Jahr vergangen und uns gibt's immer noch. Unsere Zahlen sind eigentlich immer noch am Steigen. Wir gewinnen alle im 14-Tage-Rhythmus, so wie halt der Podcast erscheint, immer noch ein paar Hörer dazu, ein paar wenige. Aber ich glaube, das ist so ein Podcast-Ding, oder? Du hast eine Hörerschaft und die entwickelt sich halt langsam weiter. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, du bist von Anfang an erfolgreich. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen Zeit haben. Aber wir sind mit den Hörerzahlen richtig happy und kriegen auch immer wieder Feedback, oder? Wie geht's dir da?
Nein, wir kriegen ja, also auch du, mir auf dem Osttiroler Boten-Account über die Social Media, wir kriegen bei fast jedem Podcast kriegen wir irgendeine Redaktion oder eigentlich mehrere sogar. Wie schon gesagt, es tröpfelt halt dahin, aber Osttirol ist ja auch nicht so groß, es hört ja nicht jeder Podcast. Und wir sehen ja, wenn das Thema wirklich spannend ist, dann gehen wir weit über die klassischen Podcast-Hörer hinaus. Und was dann trotzdem unseren Podcast anhören. Und ich habe oft schon gehört, dass das Thema die Leute interessiert hat. Und sie haben einmal 10 Minuten reingekocht und haben dann wirklich uns die ganze halbe Stunde zugekocht und gesagt, das war gar nicht so schlecht. Und wir haben wirklich Leute, die was uns sich schon freuen und alle 14 Tage auf unseren neuen Podcast warten. Und das werden wirklich von ein paar Ausgabe zu Ausgabe gewinnen wir, ich weiß nicht, ob 5 oder 10 oder 15, aber wir haben eine stetig wachsende Hörerschaft. Und das ist schon mal gut. Und auch die großen Podcasts haben nicht mit 100.000 Hörern angefangen, sondern ein paar Tausend haben sich dann aufgearbeitet. Und so gesehen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Also, wobei man sagen muss, unser Wachstum hat natürlich Grenzen, nicht? Weil, ich denke, für Nordtiroler, die keinen Osttirol-Bezug haben, ist Sem Woll jetzt nicht die wirklich interessant. Nicht?
Ja, also, wir haben uns das ja überlegt, wir haben ja beides, was haben wir Überzeugung gewesen, wir wollen ganz was Bezirksspezifisches machen, etwas, was zu unserem Portal, zum Osttiroler-Boten.at dazu passt, und wo wir wirklich über Osttirol reden, zwar Osttiroler, aber in Osttirol-Dialekt, über Osttirol reden und natürlich sind wir der Podcast für die Osttiroler, für die Auswärts-Osttiroler und dann sind wir natürlich rein theoretisch, unsere Wachstumsgrenze ist so quasi die Auflage vom Osttiroler Boten. Wenn wir diese Hörerzahl erreichen, dann haben wir quasi 100% Reichweite. So weit werden wir nicht kommen, aber wir werden vielleicht 2.000-3.000 Leute werden wir schon erreichen können.
Mit ja, die erreichen wir, das beweisen auch die Zahlen
immer. Da sind wir jetzt schon fast auf dem Weg dorthin. Genau, bei den guten Podcasts sind wir gar nicht mehr so weit weg davon.
Ja.
Also, jawohl, ich sehe uns auf einen guten Weg und wie schon gesagt, und ich werde auch hin und wieder auf der Straße oder in Cafés angeredet und mir werden auch immer wieder angeschrieben. Also, ich bin zufrieden.
Ja, Ian jetzt einmal von einem Hörer gehört, der hat gesagt, wir führen Wirtshausgespräche mit Niveau. Würdest du das unterstreichen?
Ja, ich muss es fast unterstreichen. Ich war wert und bin ein Deckenkind, wie meine Deutschlehrerin, die Susanne Pauls
in der Schule. Ein Deckenkind.
Ein Deckenkind. Ich bin hinter der Decke im Wirtshaus groß geworden und deswegen ist klar, Wirtshausgespräche, das habe ich von klein auf gelernt. Wahrscheinlich ist das in meinem Blut drin.
Ja, und wahrscheinlich gibt es diese Wirtshausgespräche an sich, gibt es ja in Osttirol nicht mehr so viel. Das haben wir eh schon einmal in einer Episode abgearbeitet. Insofern, glaube ich, passt das ganz gut. Und wir versuchen auch fair zu sein und ich glaube, das gelingt uns zum größten Teil.
Vielleicht haben wir so eine kleine Nostalgiequelle und so, aber ist schön. Also es macht uns beiden Spaß. Offensichtlich macht es auch einer nicht so unerklicklichen Anzahl von Hörern Spaß, was wir machen. Also machen wir weiter.
Machen wir weiter mit dem Thema, mit dem eigentlichen. Und für mich war jetzt eigentlich schon klar, nach den vergangenen Wochen, dass wir jetzt irgendwann einmal über die Kirche sprechen sollten. Über die katholische Kirche in Osttirol. Also ich habe wahrgenommen, speziell nach dem Tod von Papst Franziskus, dass dieses Thema die Menschen immer noch sehr bewegt. In ganz Österreich, aber wahrscheinlich in Osttirol noch viel mehr.
Also du glaubst,
wie nimmst du das wahr?
Also der Papst-Tod und die Neuwahl des Papstes, es war ja interessant, hat ja fast gleichzeitig mit dem Tod vom Papst, so ist ja der Film Die Konklave in die Kino gekommen, es war eine interessante Parallele, der hat dann glaube ich nochmal einen Push dadurch gekriegt, aber allein, dass Hollywood einen Film macht über die Papstwahl, sagt ja, dass das aus irgendeinem Grund das natürlich ein Faszinosum ist, der Papst.
Naja, die Konklave ist zwar 24 erschienen, ne? Das ist...
Ja, aber ist jetzt im deutschsprachigen Raum, er hat jetzt nochmal einen Push gekriegt, aber allein dass sich Hollywood damit beschäftigt, bevor das überhaupt aktuell war, zeigt, dass das schon faszinierend ist, die katholische Kirche und die Struktur. Und Osttirol ist natürlich schon noch ein bisschen gläubiger, obwohl es sich nicht mehr vergleichbar ist mit dem Osttirol oder mit der Kirche meiner Kindheit, weil bei mir hat es noch geheißen, weil ich einmal nicht Firmenunterricht war, mit Papa mit dem LKW mitgefahren bin und das länger gedauert und ich nicht hintergegangen bin. Also uns hat damals der Herr Pfarrer noch gesagt, ja, hat meine Mama angerufen, wenn der Bub nicht zum Firmenunterricht erscheint, dann kann er nicht gefirmt werden. Und das war damals nur eine echte Drohung. Das könnte scheint wahrscheinlich, wird es keine Drohung mehr sein, weil es wahrscheinlich...
Das weiß ich nicht. Also speziell am Land, nehme ich wahr, ist das schon noch ein Ding. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal kurz zurückkommen auf dieses Thema Papst und wie das bewegt hat, vor allem auch in Osttirol. Wir haben ja, wo das Thema war, dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie arbeiten wir das Thema auf. Und dann war für mich wichtig zu sagen, wir als Redaktion fragen nach, wie die Geistlichen oder wie die Menschen, die in der Kirche aktiv sein, quasi jetzt das ganze Thema sehen, wie sie das Wirken vom Papst Franziskus gesehen haben. Und auf die Geschichte haben wir schon relativ viele Rückmeldungen gekriegt. Da hat auch der Dekan Treuer ein bisschen was gesagt. Und dann ist so dahingegangen. Dann war nämlich im Osttiroler Boden eine Geschichte drinnen, wie zwei Osttiroler Pilger in Rom waren, zufällig. Also das waren, die waren dort. Und haben den letzten Segen vom Papst Franziskus gekriegt. Und da haben wir schon eine große Reportage gehabt. Und jetzt in der Woche haben wir wieder eine schöne große Geschichte drinnen, nämlich, dass der Dekan Treuer vor Ort am Petersplatz war, wo der Papst Leo der 14. das erste Mal vor die Katholiken, vor die Gläubigen getreten ist. Und ich finde schon, dass wir als Osttiroler Bote die Aufgabe haben, dieses Thema zu beleuchten. Muss aber dazu sagen, ich habe mich selber gewundert, wie intensiv die Kleine Zeitung zum Beispiel dieses Thema aufgearbeitet hat. Ich glaube, die haben 3-4 Tage hintereinander nur mehr Pappstämmen auf der Titelseite gehabt. Also da merkt man dann schon, ich habe gedacht, wir sind katholisch beim Osttiroler Bote, aber da merkt man, dass die offenbar die Story ja noch einen...
steht ja immer noch irgendwo der katholische Presseverein hinter der Styria. Ja. Also der Einfluss jetzt nicht der unmittelbare auf die Redaktion, aber es schwebt ja doch noch irgendwo darüber.
Aber es zeigt eigentlich, welchen Stellenwert die Kirche noch hat. Man hat vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen aus die Augen verloren, wie gläubig die Leute doch noch sein. Also ich finde das schon noch relevant, das ganze Thema Glauben, Religion.
Nicht? Ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich habe zwei gute Freunde, die was jetzt auch nicht so, die sind, was jeden Sonntag brav in die Kirche gehen, aber die waren alle, der eine in ganz jungen Jahren, der andere im Mittelalter, aber es ist auch schon länger her, die waren auch mal Pilgerreise oder waren auch Papstaudienz in Rom und da ist jeder, kommt da wirklich komplett begeistert zurück. Also das muss noch einmal ein ganzer spirituelle Erfahrung sein.
Da warst, in Rom, du einmal, warst du einmal im Vatikan?
Nein, ich war nicht einmal in Rom unten, aber ich sag, zwei Freunde von mir waren wirklich im Vatikan, wirklich Papstaudienz und die haben das wirklich als unheimlich stimmungsvolles und spirituelles Erlebnis wahrgenommen und mir erzählt. Also das muss schon nochmal eine Stufe höher sein. Mhm. Also jeder, was da unten war, da ist die Faszination der Kirche noch da. Wo ich glaube, was ja ein bisschen herausgetreten ist, ist im Alltag, weil so mein Papa war noch Ministrant und der ist noch dreimal oder viermal die Woche, hat er da Kirche gehen müssen und ministrieren müssen. Und dann irgendwann mir als Kinder sind ich eh schon weniger, weil ich war da einer von den wenigen in meiner Kindheit, wo meine Eltern nicht so streng waren, wenn ich nicht jeden Sonntag in der Kirche war. Aber in meiner Kindheit, also so vor 45 Jahren, war das nur üblich, dass wirklich alle Volksschulkinder und alle Hauptschulkinder wirklich jeden Sonntag noch in der Kirche waren. Mhm. Und da war die Kirche voll. Also in meiner Kindheit waren 200, 300 Leute in der Kirche, die war voll. Mhm. Und das merkt man, wie das in den letzten 20 Jahren schon deutlich zurückgegangen ist. Und es tritt sind auch zwar die Kirchenaustritte, aber wir haben ganz viel, ich bin ja selber auch so einer, ich sage Taufschein- und Zahlschein-Katholik, wir sind zwar getauft und ich fühle mich als gläubig bis zu einem gewissen Grad und ich glaube an den lieben Gott und kann mich auch ziemlich mit dem Großen und Ganzen identifizieren, was die katholische Kirche so von mir haben will, aber ich bin nicht der, was in die Kirche geht. Also man geht natürlich klar, wenn in einer Verwandtschaft oder in einem engen Freundeskreis eine Taufe ist oder klarerweise die Begräbnisse oder Hochzeiten, das legt mir noch Wert. Ich habe darauf Wert gelegt, ich habe kirchlich geheiratet. Das war mir schon noch wichtig.
Ja, aber dann würde ich schon sagen, wenn du jetzt darauf Wert legst und das so machst, dann bist du schon ein praktizierender Katholik. Also.
Ja, ich würde sagen, was ist praktizierend? Also für mich, aber ich sage vielleicht auch meine Kindheit noch, praktizierend ist man wirklich, wenn man eigentlich, und das haben wir so gelernt, nicht, du sollst den Tag des Herrn heiligen, und davon haben wir und uns der Pfarrer beigebracht, das heißt jeden Sonntag oder Samstag Vorabend, also einmal in der Woche an Messe, am Gottesdienst teilzunehmen.
Ja, aber das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, inwiefern das Interpretationssache ist, allein wenn du jetzt, sagen wir, Beerdigungen besuchst, du gehst zu die kirchlichen Hochfeste in die Kirche, du besuchst Hochzeiten, du besuchst Taufen, dann bist du ja automatisch relativ oft in der Kirche.
Jetzt darf ich einen Bogen spannen zu unserem zweiten Podcast, das ist wie ein Gasthaus. Wenn ich das Gasthaus unter der Woche nicht mehr hingehe und ich mache gleich mal die Taufe und die Hochzeiten im Gasthaus, dann tut sich der Wirt schwarz zum Überleben. Und ähnlich ist es auch in der Kirche. Wenn die Leute gleich mal zu den Heiligen Drei Zeiten hingehen oder wenn man im Dorfgeschäft gleich mal das kauft, was man vergessen hat, und dann ist man nicht 100% Teil der Glaubensgemeinschaft.
Naja, das tat ich nicht sagen.
Die Merkel hat es einmal so fein gesagt, weil sich wo die Leute geschumpfen haben, dass der Islam immer stärker wird und dass da der Einfluss immer größer wird. Sag, wenn ihr gläubige Katholiken seid, dann geht es mehr in die Kirche und pflegt euren Glauben mehr. Ich kann ja nicht mit die Steine werfen, ich bin ja selber einer, was das nicht tut und will mich jetzt auch nicht als unchristlich bezeichnen. Aber natürlich, eine Glaubensgemeinschaft oder eine Gemeinschaft ist nur dann eng miteinander verbunden, wenn man wirklich regelmäßig miteinander feiert und regelmäßig seinen Glauben zelebriert. Das heißt ja nicht, dass der andere nicht praktizierend ist oder ungläubig ist, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
Naja, aber wenn ich mal jetzt so ich nehme immer gern her Prozessionen in Siljan, gell? Am Marienfeiertag am 15. August. Da ist schon viel los, zum Beispiel.
Echt? Also in meinem Dorf ist die Prozession, die war früher wirklich 90% vom Dorf auf die Fies.
Ja.
Und die ist nicht einmal mehr ein Drittel so groß, als wie in meiner Kindheit.
Na, sicher, ist kleiner geworden, da gebe ich dir schon recht, aber wenn in Siljan Prozession ist, dann ist die Musikkapelle aus Siljan, dann sind die Schützen, dann ist die Musikkapelle aus Hainfels, dann sind Abordnungen aus Hainfels. Das ist schon ein großes Fest eigentlich, wo sogar die zwei Gemeinden zusammen feiern. Also die Kirche hat in dem Sinn ja auch noch ein bisschen was Verbindendes, nicht?
Das habe ich ja vorher gemeint. Das regelmäßige fällt an uns vielleicht ein bisschen. Was schon funktioniert, die Vereine, die Formationen, die rucken aus und teilweise in guten Stärken, auch die Feuerwehr. Aber die zum Beispiel, glaube ich, war es im Dorf und wir haben so und so viele Figuren, die einen tragen die Anna, die anderen tragen den Heil. Dass es sogar oft mal Schwierigkeiten gab, um für alle Figuren Träger zu finden. Mhm. Und da merkt man, das war bis vor 25 Jahren kein Thema, hat man ja fast drum Kraft, wer jetzt die Figur
drum. Ja, das war eine Ehre, nicht? Ja. Aber ich glaube schon, dass es heute noch eine Ehre ist.
Na schon, also die, was das machen, machen das sicher ehrenvoll, aber dann muss man wirklich oft einmal im vierten noch betteln, weil drei.
Ja, ja.
So, man, das ist ein Unterschied.
Oder Himmel tragen, Fahnen tragen, da gehört ja wirklich viel dazu, nicht?
Du, vor 100 Jahren hat es eine Warteliste gegeben, dass man überhaupt das tun darf, wenn man jetzt ganz extrem wird. Und in meiner Kindheit war es auch noch fast das so, dass du fast einer gewartet hat oder man gehofft hat, dass die Eltern jetzt aufhören, die Burbenstatue zu tragen oder die Burbenfahnen, dass man das dann darf. Das ist leider Gottes vorbei.
Aber ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war es eigentlich fast selbstverständlich, dass du zu den Ministranten gegangen bist. Also in meiner Volksschulklasse, wenn ich so hinterdenke, da war sicher zwei Drittel waren bei den Ministranten. Ich meine, ich war nicht. Aber das soll also jetzt nichts heißen.
In meiner Kindheit?
Ich war dann, später war ich Lektor und sogar im Pfarrgemeinderat.
Bei mir war ich der Einzige, was nicht ministriert habe, ich war damals der Böse, und darum für gesagt, ich habe natürlich auch einen Zwarer gehabt dann in Religion.
Ehrlich, hat sich das auf die Schulnote ausgegeben?
Ja, wir bei uns am Pfarrer.
Aber ist das jetzt ein Scherz, oder?
Nein, ist kein Scherz. Ich habe uns am Pfarrer wirklich gern gehabt, vor allem dann später, hat er ganz eine tolle, Hochzeitsfeier für mich gemacht, da war ja schon älter. Aber damals bei uns war er, es war ja Siljana, unser Pfarrer, und der ist dann nach Nickelsdorf gekommen, damals glaube ich war er Ende 40 oder 50, wo ich ein Bub war. Und der war schon streng damals, der war noch eine gute alte Schule, man denkt, das war dann irgendwann in die 70er und in die 80er Jahre. Und das war schon, also der hat natürlich schon gesagt, wenn ich nicht Ministrant bin, das gehört quasi dazu, wenn er einen Ansehen Religion will, das hätte man jetzt einen Dreier oder einen Vierer geben, wie ein Zwarer kommt. Ja. Aber wenn er einen Ansehen will, gehört das eigentlich schon dazu. Also er hat mich jetzt nicht gezwungen, er hat mir das freundlich zu verstehen gegeben, hat er gesagt, ja, das erwartet er sich von den Buben eigentlich schon. Er war übrigens auch einer, der war auch ganz, ganz, ganz spät, ich glaube, dass er in Dolpa und einer der letzten Pfarrer war.
Mädchen
glaub, solange er es irgendwie getan hat, das hatten echt die ersten zwei Jahre, ist denn das fast schwer aufgegangen, die Mädchen. Danach hat er Mord Freude gehabt, weil er gesehen hat, dass die Gitschen ja eh fast die mehr Eifer haben, da jetzt Messdiener zu machen als für die Buben, weil für die war das was Neues und die haben einen Mords Eifer damit gehabt. Aber am Anfang wollte er das überhaupt nicht. Da war er ein bisschen konservativ, er ist dann altersmilde geworden und war echt, ja, war ein feiner Pfarrer und vorher war er halt ein bisschen streng und ein bisschen.
Aber das finde ich ja tatsächlich das Spannende an der katholischen Kirche, dass sie sich ja immer noch, weißt du, so Dinge, wo wir als, wie soll ich jetzt sagen, ich bin gläubig, ja, und ich bin Katholik, aber Dinge, die für uns eigentlich vielleicht selbstverständlich wären, dass sich die in der Kirche weiterentwickeln, sind ja für die Theologen oft Riesenschritte, nicht? Und der Franziskus ist da ja schon, der hat ja die Kirche wirklich geöffnet da und wie soll ich sagen, schon ein bisschen reformiert, und das wird wahrscheinlich auch der neue Papst machen.
Und wenn man denkt, wenn man geschichtlich zurückdenkt, das Zölibat, was die evangelische Kirche ja nicht hat, die katholische Kirche, und geschichtlich betrachtet haben sie es ja eigentlich nur gemacht, um das Vermögen der Kirche zu sichern, damit die Pfarrer keine Nachkommen haben und die was erben können, wäre in der heutigen Zeit eigentlich überholt, weil eigentlich von der christlichen Urglauben her, ja, würde eigentlich nichts dagegen sprechen, dass die Pfarrer heiraten. In der Tradition der katholischen Kirche ist es immer noch unvorstellbar offensichtlich.
Aber wenn ich jetzt allein in meine Gemeinde schaue, in meine Pfarrgemeinde, wie viele ehrenamtliche in der Kirche Frauen sein. Das ist mittlerweile ja die Mehrzahl.
Ja, die haben, offensichtlich haben die dann.
Und die machen es ja gut, nicht?
Vielleicht haben die ja da jetzt mehr Aufholbedarf und sind jetzt froh, dass sie sich mehr einbringen können. Für das ist vielleicht was Neues, vielleicht tun sie das deswegen auch lieber. Aber Faktum ist, die ganze Laienwesen in der Kirche und die ganzen Sachen wird halt ohne Frauen sicher nicht mehr funktionieren. Dort der große Apparat fehlen. Aber es ist ja so anders. Früher hat jedes Dorf einen Pfarrer gehabt und mein Papa hat erzählt, hat man noch einen Kooperator gehabt in jedes Dorf.
Ja, ja, das spielt sich nicht mehr, nicht?
Und also, da hat es noch wirklich einen Pfarrer gegeben und einen Hilfspfarrer und das ist ja heute nicht mehr vorstellbar, nicht?
Ja, heute muss man sagen, die Kirche hat sich ja in Tirol in den letzten Jahren fast ein bisschen neu strukturiert, nicht? Es gibt ja jetzt diese Seelsorgeräume und du musst im Grunde halt jeder mithelfen, dass es funktioniert, nicht? Und so ein Tag von einem Pfarrer kann dann schon relativ stressig sein. Also wenn du da, ich kann jetzt auch wieder nur vom Seelsorgeraum Hochbustertal, in dem ich ja bin, das ist jetzt eh vielleicht ein gutes Beispiel, da ist das Vilgrattental dabei, da ist Einfels, Dessenberg und Zillian dabei. Und unser Pfarrer, der Paul Salomon, der hat zum Beispiel am Ostersonntag, am Vormittag, drei Messen. Ja, das ist dann, glaube ich, schon das ist nicht so.
Also bei mir,
das muss man schon einmal über die Bühne bringen.
Also in unserer Kindheit haben wir gesagt, ein Pfarrer hat einen Lenz nicht, der macht einmal am Sonntag das Hochamt und dann unter der Woche mal ein Friermess und ein Schälermess. Das ist natürlich vorbei. Nickelsdorf kann ich mich erinnern, beim Begräbnis von meinem Papa, weil unser Seelsorgeraum ist Dölsach, Dewand, Iselsberg und Nickelsdorf. Da war wirklich an den Wochenende waren 8 oder 9 Begräbnisse. Zu die Sonntagsmessen noch dazu. Mhm. Also da ist das dann schon.
Na, ich glaube auch, dass der Pfarrerjob mittlerweile schon sehr, sehr fordernd ist.
Nein,
nicht?
Das ist
und du bist ja Seelsorger. Das ist ja nicht leider, dass du sagst, du gehst jetzt die Messe lesen und dann hast du den Feierabend. Die Leute haben ja wohl Sorgen und kämen mit den Sorgen
zu. Nein, du hast ja
nach wie vor, glaube ich.
Wie du richtig sagst, das ist eine, sind die Messe zu lesen, das sind die Begräbnisse, aber jedes gerade mal Begräbnis bei den Hochzeiten, bei den Taufen, ohne dass die jetzt mit Problemen zu dir kommen, aber da brauchst du ein Vorbereitungsgespräch, du brauchst das, du hast ja einen Haufen zu tun, das ist sicher, ja, Pfarrer ist, war mal einfacher der Job wahrscheinlich.
Mhm. Aber es hat auch schöne Seiten, wenn ich jetzt denke, wir haben ja auch groß berichtet über die Gedenkfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in der Klosterkirche, und ich weiß nicht, ob du das Video auf osterolerbrote.at gesehen hast, aber da war richtig viel los, sage ich. Also das berührt die Leute schon. Oder auch bei der Dekanatswallfahrt in Lavant, wenn ich da so die Bilder anschaust, da tut sich was. Also wir haben darüber auch groß berichten. Deswegen glaube ich schon, dass in Osterol der Anteil an den praktizierenden Katholiken immer noch recht hoch ist, gell? Also, wir haben da auch aktuelle Zahlen aus dem Herbst 24. Und da muss ich jetzt schauen, da hat die katholische Kirche noch über 40.000 Mitglieder gehabt in Osterol.
Nein, wir haben
das immer noch. Das ist jetzt nicht nix, gell?
Nein, wir sind immer noch 80 oder weit über 80%. Und man sieht ja, weil wir haben ja vorher geredet in der Vorbereitung, die Christmette ist so ein Highlight im katholischen Jahresrhythmus, wo die Kirche noch immer voll ist. Die Ostermesse oder ganz gerne natürlich die Osterweihe, wo die Speisen geweiht
werden. Ja, Osterweihe, glaube ich, ist so
ein... Das ist auch so ein kleines Highlight irgendwie.
Ja, da gehen auch viele Leute in die Kirche, was vielleicht sonst... Das kann sich ja nicht so viel in die Kirche gehen. Aber ich sehe es halt auch positiv, oder aus Sicht der Kirche positiv. Man lieber ist man, der kommt halt zu dem Termin, also wie er kommt gar nicht. Ne?
Ich wollte gerade sagen, der will jetzt nicht mehr in die Kirche gehen und will jetzt da nicht 100% mittun, aber es gibt gewisse Highlights, und wie schon gesagt, und es lassen auch viele Leute sich noch die Kinder Gott sei Dank taufen. Beim Begräbnis ist wirklich zu 99% normal, dass man einen Pfarrer dabei hat und der Pfarrer das Begräbnis macht, und heiraten tun auch noch sehr, sehr viele Leute kirchlich. Also die Highlights, es ist, glaube ich, vielleicht ist ja die Kirche, braucht auch einen Wandel, da muss auch, hast du ja jetzt Infotainment in den Nachrichten, man muss ja immer sich wandeln.
Ja, da denke ich zum Beispiel, gutes Stichwort, da denke ich an den Diakon Michael Brucker vom Seelsorgeraum Lienzüd. Der bespielt ja ein bisschen das Social-Media-Thema für die Kirche, und mir ist doch jetzt schon ein paar Mal etwas untergekommen von ihm, und dann denke ich mir, man schau, das hat er jetzt nicht gemacht, da müsste man eigentlich hinschauen, weil es wirklich, er bringt es auf eine lustige Art und Weise, er vermittelt den Glauben halt auch so, dass es für die Leute ein bisschen greifbar ist, nicht? Und ich glaube, dass die Generation, dass der ja die Zukunft sein muss, nicht?
Ich glaube auch schon, das ist ja heute generell die junge Leute, es passiert ja ganz viel im Internet, in Social Media, die Leute sind nicht mehr so viel unterwegs, früher waren wir ganz viel in die Discos, in die Kaffeehäuser, das hat ja auch abgenommen. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt wirklich noch ganz weiter hintergeht, wenn man in die 50er, 60er Jahre hintergeht, da haben die Leute ja nicht viel gehabt, da war es ja auch, soziale Leben hat sich ja dann quasi am Kirchplatz nach der Kirche abgespielt. Oder in die Wirtshäuser, beim Frühschoppen nach der Kirche. Das ist ja alles ein bisschen vorbei. Es sind ja viele
Leute. Gibt's da im Talboden einen Ausdruck für das Zusammenstehen nach der Kirche? Im Oberland gibt's nämlich einen.
Nein, ich kenne keinen. Tut mir leid,
aber bitte. Bei Ihnen sagt man Gassen.
Gassen.
Das muss wahrscheinlich von der Kirchgasse kommen. Aber ich weiß es
nicht. Aber ich weiß halt nur, dass es halt immer noch ganz viel Leute und wie halt überall bei Veranstaltungen, bei jeder Veranstaltung, ist natürlich danach das Zusammenstehen und das, oder vielleicht ein Glasl trinken oder leider am Platz zusammenstehen. Das ist immer, ist fast überall das Tollste, und das hat, und dieser soziale Aspekt, glaube ich, da ein bisschen fallen, dass gar nicht die Kirche so schuld
hat. Es heißt ja Glaubensgemeinschaft, nicht?
Ja.
Das ist ja nicht zufällig entstanden, der Ausdruck.
Und ich glaube, dass es natürlich jetzt natürlich so viele Sachen gibt, und die Leute wollen auch sporteln. Du weißt das ja selber, dass du vielleicht jetzt gar nichts dagegen hast, am Sonntagvormittag in die Kirche zu gehen, aber dann, wenn das Wetter schön ist, möchtest du natürlich eine Radeltour machen. Und dann ist da unter Anführungszeichen die Zeit schon schade, jetzt da in der Kirche zu sitzen. Und das, glaube ich, sehen ganz viele Leute so. Und das spielt da alles eine große Rolle.
Das ist sicher ein Thema, aber es gibt eigentlich auch Bergmessen oder es gibt so, aber gute Idee, es gibt noch keine
Radlmesse.
Ja, aber das wäre vielleicht.
Ja,
das, also, aber das ist jetzt kein Schmäh, das würde ich eigentlich cool finden.
Also ich glaube, man so sagt, man macht wie eine Radlrundfahrt und macht die mit diese eine kleine, was fast jeder da packt, mit 20 Kilometer und eine mittlere mit 50 und eine große für die Sportler mit 100 und trifft sich davor oder nach zu einer Messe. So Sachen können funktionieren. funktionieren. Man braucht auch schon die Vorzeigweihen und solche Sachen, was da Leute hinkommen, weil sobald es einen besonderen Charakter hat und was Besonderes hat, dann gehen die Leute hin. Ich glaube, das hat gar nichts mit der Kirche zu tun, das ist generell unsere Gesellschaft, dass man, wenn man sich nach außen bewegt, quasi aus seine vier Wände wieder rausgeht, möchte man ein besonderes Erlebnis. Und der normale Kirchmesse ist wahrscheinlich für einen Menschen halt kein besonderes Erlebnis mehr. Und die Verpflichtung, früher hat man das einfach getan, weil es so üblich war, das funktioniert heute sowieso generell nicht
mehr. Aber der Pfarrer Hans Hecht, der evangelische Pfarrer, fährt ja zum Beispiel immer bei der Dolomitenradrundfahrt mit. Und da gibt es ja immer vor Rennstart den Segen. Also ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt, aber das war über Jahre hinweg Tradition. Also ja, spielt ein Sport eine, nicht?
Nein, also wer die Anregung, vielleicht gibt es eine Radlermesse, so eine Bergmesse, gibt es mal irgendwo eine Radlermesse, war ja was Neues, wenn uns die richtigen Leute zuhören, vielleicht nehmen sie unsere Idee auf.
Ja, es fahren ja immer mehr Rad und wir haben ja auch in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast ein bisschen nach Zahlen gesucht und es ist ja so, dass Tirol immer noch das Bundesland ist mit dem meisten Anteil an Katholiken. Also die Zahlen, was wir da haben, sind von 2021. Und da ist Tirol wirklich das einzige Bundesland mit über 2/3 Katholikenanteil. Nicht? Das ist immer noch sehr hoch, also 66%. Dann haben wir, das nächste ist dann das Burgenland mit 65. Und wenn wir schauen, in Gesamtösterreich sind es 55% und in Wien waren wir 21 auf 32%.
Gell? Es spielt natürlich eine Rolle, dass natürlich jetzt die Gesellschaft natürlich bunter wird. Wir haben einen Zuzug von allen möglichen Glaubensrichtungen, das spielt sicher eine Rolle. Und natürlich, dass jetzt auch gewisse Leute einfach ohne Konfession sein und sich nicht mehr binden wollen oder auch nicht die Kinder in irgendein Religionskorsett drängen wollen, ist vielleicht
richtig. Würdest du das Korsett bezeichnen?
Ich habe das jetzt gehört unter Anführungszeichen, weil die Leute...
Mit dem Wort hätte ich jetzt ein bisschen ein Problem, aber...
Weil es die Leute so sehen, ich sehe es jetzt nicht so, weil ich glaube, wenn ich jetzt katholisch, vielleicht wird man geformt und wird gerichtet, aber andererseits kann man mit 16 oder mit 18 noch sagen, nein, ist recht fein, was dem
ja, vorkommt. Ja, eben, du hast ja,
aber es gibt
Leute, bei der Firmung hast du ja dann selber kannst du selber sagen, will ich es oder will ich es nicht. Ne?
Aber wahrscheinlich, wir sind in einer Zeit, wo sie sogar sagen, die Leute, gewisse Kreise jetzt schon sagen, in der Liberalität sagen, ja, man wird auch den jungen Leuten nicht das Geschlecht vorgeben. Also wir sind jetzt in der Lehre einer Liberalisierung der Gesellschaft, die aber schon zu weit hinausgeht. Und da ist natürlich zu sagen, jetzt wärst du 8 Jahre lang katholisch erzogen, dass denn diesen Leuten das zu weit geht. Mir hat es nicht geschadet. Ich glaube auch nicht, dass das schlecht war. Aber
man muss ja sagen, die christlichen Werte sind jetzt ja wohl erstrebenswert, oder? Ja, wenn jetzt jemand noch die 10 Gebote lebt, dann macht er im Grunde nichts falsch in einer liberalisierten Welt.
Wir sehen das also. Es gibt Leute, die es vielleicht nicht so sehen. Aber ich sage, es ist auch vielleicht eine falsche Liberalisierung, weil gerade die wird ja nicht, heute ist ja die katholische Kirche nicht so streng wie früher, sagt man, alles, was nicht katholisch ist, schlecht, sondern die versuchen eher die positiven Sachen und die Liebe Christi zu leben oder die Nächstenliebe kann ja, wie du richtig sagst, das kann ja nichts Falsches sein. Da bin ich jetzt bei dir. Aber und die 10 Gebote, das waren ja auch eine tolle Richtlinie, wenn wir alle noch die 10 Gebote 100% leben, dann würde sehr friedlich auf der Welt zugehen, wäre wahrscheinlich auch kein Fehler. Aber, wie schon gesagt, aber die Gesellschaft ist im Wandel, man wird kritisch, man darf gewisse Sachen nicht mehr laut aussprechen und dann ist man gleich wieder
in der Richtung. Ich glaube schon, dass man alles aussprechen darf. Ich halt, also man hat das ja in den letzten Jahren immer wieder gehört, das wird man ja noch wohl sagen dürfen, aber du darfst eh fast alles sagen.
Oder? Nein, also, es hat das Gefühl, wir sind in einem freien Staat und wir können alles sagen.
Also, außer es ist wirklich rechtswidrig, dann darfst du es nicht sagen, aber zu Recht nicht.
Aber seine Meinung kann man schon noch sagen, solange das nicht hetzerisch oder aufwieglerisch oder so in der Richtung
dann was ist. Dann ist es ja wohl in Ordnung, dass man es nicht sagen darf.
Ne? Und das ist ja was anderes, aber es gibt doch schon die gesellschaftliche Kritik und das hat auch einmal in meiner jung erwachsenen Zeit hat es auch ein bisschen ein Kirchenbashing gegeben, da war es auch irgendwie schick, jetzt nicht gegen die Kirche zu sein und das ist vielleicht auch noch ein bisschen drin.
Obwohl, wenn du siehst, also ich merke teilweise schon in der jungen Generation wieder die Gegenbewegung. Nicht? Ich kann mich erinnern, oder was heißt, ich kann mich erinnern, du brauchst gleich noch ins Busstertal schauen, da hat sich in den vergangenen Jahren diese Rockmesse schon zu einem größeren Event entwickelt, wo eigentlich Leute aus ganz Osttirol daherkommen. Ich war ja damals bei der ersten Rockmesse in der Organisation mit dabei, die hat damals in der Burg stattgefunden, da war die Burg ja noch nicht umgebaut, nicht? Und ich weiß, der Pfarrer Anno, der ehemalige Dekan von Silian, hat sich da ziemlich eingebracht, dass da was weitergeht. Und der hat sich da auch schon engagiert. Und das ist mittlerweile ein Format, diese Rockmesse, wo man sagt, das ist erfolgreich. Und da sind junge Leute dabei. Nicht? Also,
nein, das ist, glaube ich, wie du richtig sagst, ist die Gegenbewegung. Wo wir Kinder waren, ich gesagt, was und dann Jugendliche, da warst quasi fast der Außenseiter.
Ja,
wenn,
ja.
Wenn nicht in der Kirche warst und da bist du schräg angeschaut worden. Ja, ja. Jetzt schaut die keiner mehr schräg an, weil zwei Drittel nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen oder ja, mehr. Ja. Und jetzt geht es jetzt wieder zu, die Leute wieder was Neues und die Kirche sagt jetzt nicht Bobo. Böser, du warst nicht in der Kirche, sondern bitte komm. Und
das nein, ich muss ja nicht.
Und das ist jetzt ein anderer Zugang.
Du kommst wahrscheinlich aus einer Generation, wo man die Toten Hosen gehört hat und da gibt's ja dieses Lied, Paradies nennt sich das. Und die Textzeile lautet da, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist.
Und ich wollte gerade sagen, und das war so eine Gegenbewegung. Und da
wahrscheinlich kommst du aus
der Studierende. Wir kommen noch, und da hat der Pfarrer hat dich noch quasi so ein bisschen fast gerügt, wenn du zuerst das Kind mit der Frau gehabt hast, bevor kirchlich verheiratet warst. Das ist ja heute.
Das ist vorbei, nicht?
Ja. Das ist alles vorbei. Und deswegen hat er natürlich gesagt, jetzt nicht, war das zur Revolution, rebellieren war ein bisschen gegen die Kirche zu sein. So die 60er-Jahr-Bewegung, wo ich jetzt auch zu jung bin, die waren noch wirklich, haben wirklich noch gegen die Kirche rebelliert, weil da hat die Kirche noch sehr viel Einfluss gehabt auf das gesellschaftliche Leben.
Aber ich glaube schon, dass sie heute auch immer noch ein bisschen weltpolitischen Einfluss hat. Nicht?
Aber im positiven Bereich. Also sie können jetzt nicht mehr sagen, wenn das nicht durch, gehörst du nicht dazu.
Nein,
ist jetzt was anderes. Ja. Früher haben die schon noch einen gewissen Einfluss gehabt und haben die, jetzt echten ist jetzt vielleicht zu viel, aber die haben früher schon sagen können, das gehört sich nicht und dann hast du gerade in die Dörfer und in den kleinen dörflichen Bereich, hast du da schon Außenseiter sein können, wenn nicht mitgetan hast. Heute ist es eh umgekehrt, jetzt freut sich jeder Pfarrer über jeden, was in die Kirche geht und über jeden, der was sich seine Kinder noch taufen lässt und über jeden, was sich noch kirchlich heiraten lässt. Früher warst du die Ausnahme, wenn man jetzt 40 Jahre hintergehen, wenn du nicht kirchlich verheiratet warst. Mhm. Und da ist jetzt ein Wandel und da gibt es sicher eine Gegenbewegung und ja, aber es ist ja schön, es gehört ja zu uns dazu. Unsere Gäste lieben ja auch und ich bin auch einer. Ich bin jetzt nicht sonderlich gläubig und so. Aber wenn ich irgendwo eine schöne Kirche sehe, ich gehe meistens echt eine und gehe mal vor und mache ein Kreizel. Das gehört irgendwie dazu und das ist, vielleicht haben wir so geprägt, aber es ist trotzdem, es hat was. Eine schöne Kirche anzuschauen und es hat schon einen spirituellen Eindruck. Hinterlasst es schon immer, auch bei mir.
Ich poste ja auf meinem Social Media Kanal, auf meinem privaten, extrem gern Kirchtürme. Weil ich kenne ja viel um und da, also generell in Tirol, in Norditalien, das sind immer die schönsten Motive, nicht? Weil du hast so einen Kirchturm und dahinter die Berggipfel, das ist wahnsinnig was Schönes eigentlich.
Man sieht jetzt in der Geschichte, dass die katholische Kirche einfach die letzten 500 Jahre unsere Region, auch das italienischen Raum, sehr stark geprägt hat.
Ja, Italien noch mehr. Ne?
Sehr stark geprägt. Ja. Und das ist immer noch drin, das ist unsere Kultur, es gehört zu unserer Geschichte dazu. Deswegen ist es ja gut, wenn es erhalten bleibt, weil es wird wirklich was verloren gehen, wenn es das nicht mehr geben würde.
Das heißt, Dieter, für dich steht jetzt eine Pilgerreise nach Rom an und mit Audienz beim Papst Leo.
Also, wir waren heuer in London, weil ich mal so angeschaut habe, und wir werden sicher in den nächsten Jahren irgendwann mal nach Rom fahren.
Kann ich empfehlen, ich war 2018 mit einer riesigen Pilgergruppe aus Osttirol und Südtirol vor Ort. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich glaube, wir sind da, das waren über 10 Reisebusse. Gell? Und im Gepäck haben wir gehabt die Großglockner Kapelle Karls und ihn das Ganze damals als Journalist begleitet. Und das war natürlich ein wahnsinnig tolles Erlebnis, wir haben in einem Kloster genächtigt und dort richtig gut gegessen und
Na gut, aber mit 500 Leuten, mit eigener Kapelle, das hat das ist natürlich schon,
nein,
das ist schon ein Ereignis schon aus, das ist eine Glaubensgemeinschaft, weißt du, was ich meine? Wenn so eine große Gruppe, und das macht halt, wenn man das Gemeinschaftsgefühl, das Gefühl haben will, ist halt, wenn eine große Gruppe ist, wenn halt sieben Leute, sieben Hansl in der Kirche sein, wird das nicht so sein, dass wenn die Kirche voll ist, und dann, wenn die Kirche voll ist, kennen auch, sind ein Haufen Leute dabei, die aber schön singen können, dann ist auch, wenn man da gesungen und das Ganze ist halt, hat halt ganz einen anderen Wert. Also, es wird halt was nochmal aufgewertet und das vermissen die Leute halt wahrscheinlich schon nicht, was man in meiner Kindheit noch da war. Aber wie schon gesagt, wenn es wieder aufwärts geht und vielleicht müssen sie ja oft einmal Sondersachen machen, was noch funktionieren und das wäre aber Schönes.
Abschlussfrage, Dieter, wie stehst du zum neuen Papst? Wie hast du seine ersten Tage als Oberhirte wahrgenommen?
Ich habe das Einzige, was ich wirklich 100% mitgekriegt habe, ist, dass unser Kardinal Schönborn, der Wiener Erzbischof oder der pensionierte Wiener Erzbischof und Kardinal Schönborn, sich unheimlich gefreut hat, weil er gesagt hat, er ist ja, glaube ich, war ja irgendwie für die Bischofsernennungen zuständig, der jetzige Papst, und er kennt Österreich und liebt Österreich und er sieht das ganz positiv für Europa und für Österreich, weil allein der sehr viel
Wissen von der Kirche hat. Er war ja vor kurzem erst in Österreich.
Er war erst da.
Und Sie haben dann in der Zeit im Bild das Zimmer gezackt, wo er genächtigt hat.
Und wie gesagt, und der ist, es scheint auch ein Brückenbauer zu sein. Und also die Kirche hat eine sehr positive Aufbruchstimmung. Schauen wir, ich tue mir ganz schwer mit Einschätzen. Ich habe nur ganz kurz irgendwo im Teletext mal seine Biografie überflogen, dass er Amerikaner ist, was auch in Südamerika gelebt hat und dann jetzt im Vatikan unten schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Also er scheint auch einer zu sein, der katholischen Kirche wieder Auftrieb geben kann, zusätzlichen. Auch wie es der Franziskus war. Der Franziskus ist wahrscheinlich die letzten Jahre schon ein bisschen zu krank gewesen, weil da hat es ja auch immer mordspositiven Aufwind gegeben, was dann ein bisschen abgeflacht ist. Schauen wir.
Ja. Übrigens, einer der ersten weltlichen Besucher beim Papst Leo war einer aus der Siljaner Nachbargemeinde Sechsten. Der Janik Sinner hat dem neuen Papst einen Tennisschläger vorbeigebracht.
Spannend.
Und war ganz lustig, die Sequenz, habe ich gesehen. Sie haben dann beide einen Schläger in der Hand gehabt und es war ein Tennisball dabei und der Janik sagt zu ihm, spiel mal eine Runde, nicht? In diesen päpstlichen Hallen. Und dann blickt der Papst so auf die Lampen auf und auf die teuren Gemälde und sagt, besser nicht.
Ein netter Gag.
Ja, denke ich. Und ja, also ich glaube, das ist jetzt ein schöner Abschluss für unsere 10. Episode des Podcasts Sam Woll. Dieter, uns wird es in der 11. Episode wieder geben. Wir wünschen viel Spaß beim Hören, freuen uns wie immer auf Feedback, auf Nachrichten.
Wir hoffen, ihr bleibt uns treu, Sam Woll in Osttirol, und wir hoffen, dass wir weitere spannende Themen finden, und das war's. Vielen Dank, Michael.
Vielen Dank, danke.